Ich denke, wir haben es mit dem Grundproblem zu tun, dass selbst bis weit in die Linke hinein eine wirkliche Gesellschaftskritik, eine Kritik kapitalistischer Verhältnisse auf den Hund gekommen ist. Und deswegen wird die Funktion des Sozialstaats und auch die Geschichte des Sozialstaats nicht mehr im Kontext der Durchsetzung kapitalistischer Verhältnisse gesehen. Wenn wir mal ganz grob zurückschauen, die großen Meilensteine des Sozialstaats, das sind ziemlich unappetitliche historische Epochen, wie zum Beispiel der Erste Weltkrieg. Die Initiative zur Konstruktion des Sozialstaats wird eben auch ja immer mit dem Namen Bismarck verbunden. Und was Bismarck vorschwebte, war eben eine Bekämpfung, eine Eindämmung eines autonomen Klassenkampfs. Es stand ihnen auch gewissermaßen noch das Gespenst der Pariser Kommune von 1871 vor Augen, als sie diese Initiativen ergriffen. Und es ging darum, die autonomen Organisationen der Arbeiterklasse, die im Entstehen begriffen waren, einzudämmen und zu sagen, nein, der Staat übernimmt das. Und da wurde auch davon gesprochen, die Arbeiter sollen Soldaten der Arbeit sein, die also vom Staat alimentiert werden. Es war also eine Bekämpfung, eine Enteignung der Arbeiterbewegung in der Hoffnung gleichzeitig auch die Ausgebeuteten, die Lohnarbeiterinnen und Lohnarbeiter an den Nationalstaat anzubinden. Und vor allen Dingen die Geschichte des Ersten Weltkriegs, die ja in den letzten Jahren aufgrund des Jahrestags nochmal neu beleuchtet worden ist, hat ja gezeigt, wie weit das auch gelungen ist, weil 1914 auf einmal alle quer durch Europa, alle Arbeiterbewegungen sich hinter ihre Nationen gestellt haben und diesen furchtbaren, diesen ersten industriellen Massenkrieg mitgetragen haben. Also so würde ich erstmal sagen, müssen wir einfach historisch die Entstehung des Sozialstaats verorten, und es lässt sich dann auch an der Ausgestaltung der sozialstaatlichen Leistungen und ihrer Funktion für die Gestaltung von Klassenverhältnissen zeigen, dass es keineswegs eine großartige Errungenschaft ist. Das war übrigens in der Anfangszeit auch innerhalb der Arbeiterbewegung durchaus noch Thema. Also es war nicht so, als ob die das alles begrüßt hätten, sondern das wurde ja auch gesehen. Allerdings hat der repräsentative Teil der Arbeiterbewegung, der also dann von Sozialdemokratie und Gewerkschaften verkörpert und repräsentiert wird, seinen Frieden damit gemacht und im Nachhinein dann dieses Märchen erfunden oder diese Geschichte konstruiert, das seien Errungenschaften.
Du hast jetzt in der Kritik des Sozialstaats erstmal sozusagen den historischen Aspekt stark gemacht, also wo man sehen kann, der Sozialstaat ist historisch sozusagen eigentlich gerichtet gewesen gegen autonome Organisierungsbestrebungen von Arbeitern, was man ja auch daran sehen kann, dass sozusagen der Sozialstaat ja bedeutet hat, sozusagen die Sozialkassen, die Arbeiter schon selbst organisiert hatten, aus den Händen der Arbeiter zu nehmen und eben staatlich zu verwalten, womit ja auch Kontrollfunktionen und so weiter dann einhergegangen sind. Ein weiterer Aspekt von so einer Kritik wäre ja jetzt nicht nur aufzuzeigen, wie das historisch entstanden ist, sondern was sozusagen der Sozialstaat für eine Funktion insgesamt hat. Da bringst du in deinem Text sozusagen ein Stichwort, der lautet, eine Funktion des Sozialstaats ist der dauerhafte Zugriff auf Arbeitskraft. Also wie kann man das verstehen? Warum organisiert der Sozialstaat dauerhaften Zugriff auf Arbeitskraft? Oder warum ist das vielleicht sogar überhaupt notwendig?
Naja, also wenn wir wieder mal zurückgehen auf eine radikale Gesellschaftskritik, wie sie Karl Marx zum Beispiel formuliert oder ausgearbeitet hat, dann steht dieses Gesellschaftsmodell vor einem großen Problem. Es muss dafür sorgen, dass sich Menschen ausbeuten lassen. Dazu ist es notwendig, sie erstens in Armut zu halten. Insofern ist Armut jetzt nicht etwas, was man irgendwie im Kapitalismus überwinden könnte, sondern Armut ist strukturell angelegt und strukturell notwendige Voraussetzungen für unsere Existenz als Lohnarbeiter, die dem Kapital zur Verfügung stehen. Wir müssen systematisch arm sein, abgetrennt von den Produktionsmitteln, damit wir gezwungen sind, uns auf dem Arbeitsmarkt zu verkaufen. Und das heißt also, diese Abtrennung von den Produktionsmitteln, von unseren Subsistenzmitteln, die mit einer permanenten prekären Lage, alle sind prekär im Kapitalismus, nicht nur das, was man heute als prekär bezeichnet, das muss abgesichert werden. Weil das bietet natürlich auch, daraus entstehen Konflikte, die in irgendeiner Form vermittelt werden müssen. Weil ich eben nicht weiß, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, wenn ich krank bin, wenn ich alt bin, wie ich über die Runden komme, müssen also gewisse Absicherungsmethoden geschaffen werden. Also vor der Entstehung des Sozialstaats erlebten wir noch eine ziemlich agrarischen Gesellschaft, und so wie wir das heute auch in China oder in Indien sehen, konnten Menschen dann in Krisenzeiten zurückgreifen auf irgendwelche agrarischen Subsistenzweisen. In dem Maße, in dem die Gesellschaft durchkapitalisiert ist und diese Möglichkeiten abgeschnitten sind, müssen da irgendwelche Alternativen geschaffen werden. Und diese Alternativen müssen aber gleichzeitig dafür sorgen, dass die Menschen sich der Arbeit nicht entziehen können. Also der Sozialstaat muss auch immer den Zwang zur Arbeit und die Kontrolle und die Disziplinierung der Arbeitskraft mit im Blick haben. Und das hat er. Ich meine, das weiß im Grunde auch jeder, der mit der Beanspruchung sozialstaatlicher Leistungen konfrontiert ist und sich diesem Spießrutenlauf durch die Ämter unterziehen muss. Das ist ja auch nichts Angenehmes, was für ein enormes Potenzial an Disziplinierung da drin steckt. Weil du musst eben nachweisen, was du gearbeitet hast. Du musst deine ganzen persönlichen Einkommensverhältnisse, Vermögensverhältnisse offenlegen. Du musst dich also nackt ausziehen und dem unterwerfen, was letztendlich darauf hinausläuft, dass du demonstrieren musst, ja, ich bin bereit zu arbeiten, ich bin arbeitswillig, ich tue alles, wenn es denn eine Möglichkeit gibt. Und nur wenn es um gar nichts geht, darf ich dann irgendwelche sozialstaatlichen Leistungen in Anspruch nehmen. Also das ist systematisch verankert und eingebaut in die Ausformung des Sozialstaats und steht in einem systematischen Zusammenhang eben zu der Reproduktion kapitalistischer Verhältnisse. Und eben weil die Linke nicht mehr oder weil in der Linken diese Diskussion über die Frage, was ist überhaupt Kapitalismus, wie reproduziert er sich und umgekehrt, wie können wir gegen ihn kämpfen, weil diese Frage so wahnsinnig in den Hintergrund geraten ist oder gar nicht mehr gestellt wird aufgrund der globalen Defensive auch revolutionärer Kämpfe. Deswegen erscheint dann auf einmal oder meint man, den Sozialstaat verteidigen zu müssen gegen die neoliberalen Angriffe, und darin irgendwie eine eigene Perspektive zu sehen. Aber ich denke, das ist ein kardinaler Fehler, der auch, was die Voraussetzungen für Kämpfe angeht, äußerst problematisch ist. Weil ein anderes Element des Sozialstaats, das oft übersehen wird, ist auch seine systematische Funktion als Spaltungsmechanismus. Das ist gerade in der deutschen Geschichte sehr klar sichtbar. Wir haben im Sozialstaat eine systematische Trennung zwischen sogenannten Versicherungsleistungen und Fürsorgeleistungen. Und das war schon sehr früh auch bewusst reflektiert, das kann man auch historisch nachlesen, war es die Vorstellung, wir spalten die Arbeiterklasse in einen sozusagen integrierbaren, friedlichen Teil und es bleibt dann bleiben dann andere Segmente von, das hat man dann abwechselnd als Pöbel, als Lumpenproletariat, als Pauper bezeichnet. Da gelingt es einfach nicht mehr, die so weit zu disziplinieren, dass die also scheinbar mehr oder weniger freiwillig sich ihr Leben lang dem Arbeitszwang unterwerfen, jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen und sich dann am Schluss mit ein bisschen Rente abspeisen lassen. Und dadurch findet so eine systematische Ausgrenzung statt. Und auch wenn du einfach mal ganz konkret aufs Amt gehst, du wirst die unterschiedliche Behandlung, je nachdem, ob du eine Versicherungsleistung, also wie Arbeitslosengeld 2 wäre das heute oder Rente beantragst oder ob du Fürsorgeleistungen beantragst, wo du dann als Almosenempfänger, als mit dem permanenten Verdacht, dass du arbeitsscheu bist, dass du die Arbeit verweigern willst, behandelt wirst. Also da merkst du diesen Unterschied und diesen Spaltungsmechanismus auch hautnah. Und das spielt jetzt heute natürlich auch eine große Rolle. Diese Ausgrenzung und Spaltungsmechanismen haben sich auch immer gegen bestimmte Gruppen gerichtet, die sozusagen aus dieser offiziösen Arbeiterbewegung rausgenommen wurden. Das waren am Anfang zum Beispiel auch Frauen, also die Frühgeschichte der Arbeiterbewegung ist vor allen Dingen auch der Kampf um den Ausschluss der Frauen aus der Lohnarbeit, die dann jedenfalls in den besser bezahlten Jobs den Männern vorbehalten sein sollen. Das ist die Ausgrenzung von Ausländern, also eine nationalistische Konstruktion, wo also wir auch heute da diese extrem rassistische Strukturierung des Sozialstaats haben mit Sondergesetzen, Asylbewerberleistungsgesetz, mit der ganzen Debatte jetzt um auch innerhalb der Europäischen Union, wer hat wann welche Ansprüche auf Sozialleistungen, wo immer wieder ganz klare Trennlinien gezogen werden und wo man auch fatalerweise sagen muss, es funktioniert politisch in dem Sinne, dass sich eben auch Teile der Arbeiterbewegung, Repräsentanten der Gewerkschaften oder jetzt auch gerade die Sozialdemokratie hinter so eine Politik stellen. Und das ist ein Spaltungsmechanismus, der eben auch den politischen Konflikt um den Kapitalismus lahmlegt oder die Kämpfe gegen den Kapitalismus schwächt. Und das müssen wir im Auge haben.
Also du hast jetzt sozusagen angeführt, dass der Sozialstaat so eine ganze Reihe von Spaltungen eigentlich zementiert, eine Spaltung innerhalb der Lohnarbeiterschaft, wo man auch eben sehen kann, dass der Sozialstaat unweigerlich auch eben sozusagen ein nationalistisches Projekt ist. Ich würde jetzt nochmal da so einen Schritt zurückgehen und nach einem Aspekt des Sozialstaats fragen, nämlich sozusagen der Aspekt der Verrechtlichung. Du hast das jetzt schon so ein bisschen angesprochen oder angedeutet in deinen Formulierungen. Also man kann den Kapitalismus sozusagen begreifen als geprägt durch einen grundlegenden Konflikt, nämlich zwischen Kapital und Arbeit. Man kann das anders formulieren, Unternehmen wollen so lange und so intensiv wie möglich auf Arbeitskraft zugreifen und so wenig wie möglich dafür bezahlen. Und wenn man das jetzt erstmal als einen wichtigen Konflikt in unserer Gesellschaft begreift, dann kann man ja jetzt sagen, okay, früher wurden Arbeitskräfte verheizt, so lange bis die Arbeiter auf die Barrikaden gegangen sind oder bis sie gestorben sind. Ja, und das heißt, es war ein ziemlich unmittelbares Kräftemessen. Jetzt kann man sehen, heute ist das mit dem Sozialstaat anders. Da bekommt diese ganze Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit eine rechtliche Form. Das heißt, es gibt rechtlich genau festgelegte Bedingungen, unter denen gearbeitet wird. Es gibt rechtliche Regelungen für die Zeit, wenn man nicht arbeiten kann, wenn man da rausfällt, unfähig ist für eine bestimmte Zeit. Und es gibt auch genaue Regelungen für Streiks und Tarifverhandlungen und solche Sachen. Dafür gibt es alles einen genau rechtlich festgelegten Rahmen. Man könnte jetzt sagen, okay, so eine Verrechtlichung, die ist ja vielleicht auch erstmal eine Vermilderung von sozialen Konflikten oder zumindest von ihrer Austragung. Du machst in deinem Text aber auch diese Verrechtlichung zu einem Problem. Was ist das Problem mit dieser Verrechtlichung?
Naja, also die Verrechtlichung hat vor allem auch eine Bedeutung für die Formierung oder für die Ausprägung von Klassenkonflikten. Ich will es mal einem ganz einfachen Beispiel klar machen. Früher, wenn in einem Betrieb nach einem Kampf oder bei Konflikten, da wurden zwei Leute entlassen, bei einer Belegschaft von 1.000 Leuten, dann sind die 1.000 Leute in den Streik getreten, haben gesagt, die zwei werden nicht entlassen, die müssen wieder eingestellt werden. Es sind also kollektive Konflikte um Probleme am Arbeitsplatz entstanden. Heute mit der Verrechtlichung, du hast ein Kündigungsschutzgesetz, sagst du den Leuten, nee, ihr müsst jetzt nicht die Produktion unterbrechen, das wäre ja schlimm irgendwie, das würde ja auch den Profit beeinträchtigen. Ihr könnt doch jetzt, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt, zum Arbeitsgericht gehen, wir haben da so ein Kündigungsschutzgesetz und vielleicht kriegt ihr noch eine Abfindung oder das wird irgendwie reguliert. Das heißt, die Verrechtlichung führt zu einer Verlagerung des Konflikts vom Ort der Produktion weg, also da, wo Arbeiterinnen und Arbeiter kollektiv Macht entwickeln können, und zu einer Atomisierung, zu einer Vereinzelung. Der Arbeiter wird auch als Bürger adressiert, er soll sozusagen auch Arbeiterrechte, er soll sich als Bürger fühlen und dann als individueller Bürger, als atomisierter Mensch vor Gerichten seine Interessen versuchen irgendwie einzufordern. Das ist also so ein ganz wichtiges Moment, was also auch in den 70er und 80er Jahren in der sozialwissenschaftlichen Forschung breit diskutiert worden ist und zum Problem gemacht worden ist, was jetzt wieder verschwunden ist, weil man sich sozusagen in der Defensivposition wieder auf die Rechte zurückbezieht. Also ich erlebe das selbst in Kontakten mit Leuten in Belegschaften hier im Raum um Köln, die sich gegen irgendwas wehren wollen, dass sie zurzeit eben an vielen Punkten zu schwach sind, irgendwie offensive Kämpfe im Betrieb selber zu entfalten. Da trägt doch einiges die Regulierung durch die deutschen Gewerkschaften zu bei. Und dann trifft man sich immer im Arbeitsgericht wieder. Das ist zwar dann irgendwie so das letzte Aufbäumen und man hofft dann irgendwie vor dem Arbeitsgericht was zu erreichen. Das Schönste ist es noch, wenn dann wenigstens irgendwie die Säle voll sind und viele Kollegen das unterstützen. Aber man muss auch ganz klar sagen, das ist im Grunde immer schon die Niederlage. Und ich habe es auch sogar selbst schon erlebt, dass dann Rechtsanwälte, die in solchen Fällen die Leute verteidigt haben, gesagt haben, wir machen hier eigentlich den Job, den die Gewerkschaften machen müssten, mit Kämpfen, mit Streiks, mit einem kollektiven Widerstand gegen die ganzen Schweinereien, die heute irgendwie flächendeckend laufen. Und also daran kann man schön sehen, wie so eine Verrechtlichung dazu beiträgt, dass ja Konflikte entpolitisiert werden und dass überhaupt oder Konflikte erschwert werden und dass man so einen Regulationsmechanismus hat, also Verlaufsformen für die Widersprüche, die im Kapitalismus angelegt sind. Und unser Job als Linke wäre es eigentlich wieder darauf zu drängen oder zu sagen, nein, diese Auseinandersetzungen, diese Probleme müssen kollektiv angegangen werden.
Ich spreche hier mit Christian Frings über den Sozialstaat und über eine kritische Perspektive auf den Sozialstaat. Es geht ja darum, sozusagen eine linke Kritik des Sozialstaates zu entwickeln. Und im Moment spielt ja der Sozialstaat auch eine wichtige Rolle in den tagespolitischen Debatten, also auch gerade wenn es um die sogenannte Flüchtlingsdebatte geht. Also man kann das konstatieren, dass das sowohl aus der rechten Ecke als auch aus der sozialdemokratischen Ecke kommt. Also so die Ansicht, so viele Flüchtlinge gefährden den Sozialstaat. Da ist ja durchaus erstmal was Wahres dran. Also wenn es mehr Menschen gibt, dann ist auch die Konkurrenz um sozialstaatliche Leistungen größer. Je mehr Hartz-IV-Empfänger es gibt, umso leichter ist es, die Löhne zu drücken. Und man kann das ja auch gerade sehen, dass ja der Sozialstaat ja eben auf den nationalen Grenzen und auf dem konstitutiven Ausschluss halt von anderen Menschen halt irgendwie basiert. Würde da eine Kritik des Sozialstaats eine andere Perspektive aufmachen?
Ja, ich denke schon, weil eben der Sozialstaat und der verengte Blick auf den Sozialstaat auch von linken Kräften oder Kräften aus der Arbeiterbewegung auch im Grunde diesen Nationalismus stärkt. Das große Problem ist ja, dass ich spreche jetzt nicht von der Willkommenskultur, die ich durchaus als eine soziale Bewegung hier in Europa auch begreife, sondern von dieser Willkommenskultur, die so von oben propagiert wird, vom Staat propagiert wird. Da kann man im Grunde ziemlich klar sehen, da stecken auch neoliberale Interessen dahinter, zu einer Neuzusammensetzung der Arbeiterklasse, zu einer Umstrukturierung. Wir kennen diese ganzen Debatten, Aufweichung des Mindestlohns für geflüchtete Menschen. Und von da aus ist es dann nicht weit. Also wir haben ja eh schon im Mindestlohngesetz die Aufweichung, was Langzeitarbeitslose angeht und so weiter. Und das heißt also, da werden sozusagen neoliberale Interessen an einer Umstrukturierung, Schwächung der Klasse, Senkung des Lohnniveaus und so weiter ganz klar deutlich, wofür eben dieser Zustrom an Menschen aus anderen Teilen der Welt genutzt werden soll. So, und jetzt reagiert darauf reflexartig die Sozialdemokratie oder andere oder eben jetzt auch zunehmend rechte Kräfte, dass sie sagen, ja, wir können also hier den Sozialstaat und unsere sozialen Leistungen ja nur sichern, wenn wir das jetzt abschotten und abgrenzen. Das ist so eine ganz fatale Gegenüberstellung und eine Linke müsste den Knoten eigentlich durchbrechen und zu Vorstellungen gemeinsamer Kämpfe zu kommen. Also ich sehe da auch durchaus Ansatzpunkte. Es gibt ja so noch kleine Gruppen, aber so ein Netzwerk hier in Europa, die für heute den 1. März zu einem gemeinsamen sozialen Streik aufgerufen hat. Also es ist ja auch das, was im Grunde jetzt in dieser ganzen Willkommenskultur, dann wird immer davon gesprochen, so den Menschen, die herkommen, müssen unsere Werte vermittelt werden. Ja, was sind denn unsere Werte? Ich meine, unsere Werte könnten auch sein, dass es hier eine Kultur des Streikens gibt, des Kämpfens, des Klassenkampfs. Also diese kulturellen Dimensionen, die fehlen natürlich auch ziemlich. Deutschland ist wie das streikärmste Land in Europa. Aber das wäre ja auch eine Kultur. Und ich weiß das auch, kenne das auch von Gruppen, die sich um die Geflüchteten in den Lagern und so weiter kümmern, dass es eben auch darum geht, mit denen zusammen oder denen zu zeigen, hier kann auch demonstriert werden, hier kann auch mal ein Sozialamt besetzt werden. Oder großes Problem ist zurzeit die Unterbringung, die Wohnraumfrage, während wir gleichzeitig natürlich auch für die schon hier ansässige Bevölkerung das Problem der Gentrifizierung von Stadtteilen, steigender Mietniveaus und so weiter haben. Und ich denke, die einzige Möglichkeit, also der Verschärfung des Rassismus zu begegnen, wäre es, dazu gemeinsamen Kämpfen zu kommen, Kämpfen der direkten Aneignung. Und das wird nicht darüber gehen, dass wir sozialstaatliche Leistungen reklamieren, weil dann kommst du immer in diese Konkurrenzsituation, dass man sagt, naja gut, da ist halt ein Topf und der muss irgendwie aufgeteilt werden. Aber es ist halt kein willkürlich festgelegter Topf, der irgendwie zur Verteilung steht, sondern es ist ein Klassenverhältnis. Es geht um die Frage von Ausbeutung, von Profit. Und wenn du sozusagen eine antikapitalistische Stoßrichtung, die sich auch gegen das Kapital richtet, in diese Kämpfe reinbekommst, dann, ich denke, und nur dann kannst du auch diese rassistischen Spaltungen überwinden und zu gemeinsamen Kämpfen kommen.
Du hast jetzt auch schon so ein bisschen so die praktische Perspektive aufgemacht und ich würde das in meiner letzten Frage gerne auch nochmal aufgreifen und vielleicht auch als Problem formulieren. Du hast das schon erwähnt, es gibt sozusagen in Deutschland keine Streikkultur. Mir scheint es so zu sein, dass eine Kritik des Sozialstaats dann an Plausibilität gewinnt, wenn man eben zeigen kann, dass eine praktische Solidarität von unten eine viel bessere Absicherung sein kann als ein Staat in Form des Sozialstaats. Und das scheint mir aber ein Dilemma zu sein, wenn man sich die Landschaft in Deutschland anschaut und feststellt, so eine praktische Solidarität gibt es eigentlich nicht im großen Maßstab. Und wenn es die nicht gibt, hat man da nicht tatsächlich was zu verlieren, wenn es zum Beispiel um so eine grundlegende Absicherung geht, dass ich nicht gleich auf der Straße lande, wenn ich keine Arbeit habe. Also da ist ja sozusagen die fehlende praktische Perspektive ein Dilemma.
Ja, natürlich ist das ein Dilemma. Aber ich meine, auch diejenigen, die sich heute noch irgendwie durch den Sozialstaat abgesichert fühlen oder denken, dass sie damit durchkommen und den mit Zähnen und Klauen verteidigen und meinen, die Abgrenzung und Abschottung gegen weitere Zuwanderung würde sie da sichern. Die stehen auch völlig unabhängig davon vor dem Problem, dass sie, wenn sie weiter so schwach bleiben als soziale Kräfte, dass sie vom Kapital gnadenlos ausgebeutet werden und sich ihre Lebensbedingungen verschlechtern. Das ist irgendwie, das ist immer, also Beverly Silver hat in ihrer großen Studie Forces of Labor, wo sie also globale Klassenkämpfe über die letzten 100 Jahre analysiert, hat das mal so beschrieben, dass sie sagt, es gibt eben immer in Situationen, wo Klassenkämpfe schwach sind und wo etablierte Arbeiterklassen angegriffen werden, gibt es so eine spontane Tendenz zu hoffen, man könne sich durch Abschottung, Abgrenzung, Exklusion von anderen, könne man sich irgendwie seine eigene Situation verbessern oder das bisher erreichte Niveau aufrechtzuerhalten. Also das ist eine materiell fundierte Tendenz, die ist fatal. Es ist auch die Frage, ob sich das allein durch linke Initiativen irgendwie überwinden lässt. Aber es führt letztendlich auch für diese Leute, die meinen, also sich so absichern zu können, auch nicht dazu, dass sich ihre Lebenssituation verbessert, sondern das können wir in den ganzen Deindustrialisierungsprozessen in Europa, in den USA und so weiter sehen. Sie reiten sich sozusagen damit selber weiter in ihr Elend. Und eine Linke müsste vermitteln können, dass nur offensive Kämpfe, die auch das Kapitalverhältnis in Frage stellen, dass die in der Lage sind, unsere Lebenssituation zu verbessern. Ich denke, es gibt da ein Wechselverhältnis zwischen einem Bewusstsein davon und den Kämpfen. Also es muss Kämpfe geben, in denen sowas auch wieder aufbricht. Und dann lässt sich da auch anders drüber diskutieren.